Ja, es freut mich, dass ich heute wieder da sein darf. Das letzte Mal, wie wir gekommen sind, ist ja ein Baum über die Straßen gefallen und wir haben geglaubt, wir kommen nicht mehr weiter. Und heute war es ja so, dass wir geglaubt haben, um 9:30 fängt es an, dabei hat es um 9 angefangen und trotzdem waren wir pünktlich. So kann der Herr uns führen und leiten. Heute habe ich eine Botschaft, wo wir eigentlich sagen können, die Geschichte kenne ich eigentlich eh schon. Da brauche ich nicht mehr so tief reinschauen und so. Und trotzdem ist es interessant, man kann viele Geschichten aus der Bibel lesen, man liest sie drüber und man denkt sich, ja, eigentlich kenne ich das eh schon. Und dann gibt es irgendwie etwas, was einem nachher ins Herz geht und wo man sagt, hey, das habe ich noch nicht gewusst. Das kenne ich noch nicht, so habe ich das noch nie gesehen. Und so möchte ich auch heute aus dem Buch Jonas lesen. Jonas 1-2,11, diese Geschichte. Ich werde sie kurz lesen oder heute schnell lesen. Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wieder sie, denn ihre Bosheit ist heraufgekommen von mir. Aber Jona machte sich auf und floh vor dem Herrn und wollte gegen Damas und kam hinab gegen Jaffo, und da er ein Schiff fand, das gegen Tarsis wollte fahren, gab er Fahrgeld und trat hinein, dass er mit ihnen gegen Tarsis führen vor dem Herrn. Und da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen, und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffleute fürchteten sich und schrien ein jeglicher zu seinem Gott und warf das Gerät, das im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Aber Jona war hinunter, in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Da traten sie ihm, der Schiffsherr, und sprach zu ihm, was schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an, ob vielleicht Gott an uns gedenken wolle, dass wir nicht verderben. Und einer sprach zum anderen, komm, wir wollen losen, dass wir erfahren, um welchen Willen es uns so schlecht geht. Und da sie losten, traf's Jona. Da sprachen sie zu ihm, sag uns, warum geht es uns so übel? Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Aus welchem Land bist du und von welchem Volk bist du? Er sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und fürchte dem Herrn, den Gott des Himmels, welcher gemacht hat das Meer und das Trockene. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm, warum hast du denn solches getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hatte es ihnen gesagt. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir denn mit dir tun, dass uns das Meer still werde? Denn das Meer fuhr ungestüm. Er sprach aber zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird euch das Meer still werden. Denn ich weiß, dass solche große Ungewitter über euch kommt, um meinetwillen. Und die Leute trieben, dass sie wieder zu Lande kämen, aber sie konnten nicht, denn das Meer fuhr ungestüm wieder weiter. Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen, ach Herr, lass uns nicht verderben, um dieses Mannes Seelen willen, und rechne uns nicht zu unschuldiges Blut, denn du, Herr, tust, wie es dir gefällt. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da stand das Meer still vor den Wüten. Und die Leute fürchteten den Herrn sehr und taten dem Herrn Opfer und Gelübde. Aber der Herr verschaffte einen großen Fisch, Jona zu verschlingen, und Jona war im Leibe des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches, und sprach, ich rief zu dem Herrn in meiner Angst, und er antwortete mir, ich schrie aus dem Bauch der Hölle, und du hörst meine Stimme. Du warst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich gedacht habe, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgaben mich bis an mein Leben. Die Tiefen umringen mich. Schiff bedeckten mein Haupt. Ich sank hinunter zu den Bergegründen. Die Erde hatte mich verriegelt, ewiglich. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr, mein Gott. Da meine Seele bei dir verzagt hat, ich an dem Herrn, und mein Gebet kam zu dir in deinem heiligen Tempel. Die da halten an dem Nichtigen, verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit Dank dir Opfer mein Gelübde will ich bezahlen, denn die Hilfe ist des Herrn. Und der Herr sprach zum Fisch und er spie Jona an das Land. Das Buch Jona, aus dem wir gelesen haben, das wollen wir heute betrachten. Es ist vor 800 Jahren geschrieben worden. Es ist fast, tausende Jahre alt. Aber die Geschichte, die es erzählt, wiederholt sich auch heute immer wieder. Und wir werden das gleich sehen. Aber was ist das Thema eigentlich von diesem Buch Jona? Was ist das Thema? Es sind zwei wichtige Punkte da drinnen, in dieser Geschichte, die wir da finden können. Zuerst einmal sind es die Worte, ich will von Gott. Und das zweite ist das trotzige und törichte Wort, ich will nicht von Menschen. Das sind zwei Punkte. Und diese zwei Punkte wollen wir heute mal genauer betrachten. Wir fragen uns einmal zuerst, was will eigentlich Gott? Eigentlich wissen wir ja das, was Gott von uns will. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das will Gott. Helfen will er uns. Unser Heil, unsere Rettung will er. Er will haben, dass wir einmal bei ihm sein können, dass wir bei ihm wohnen können. Aber wenn wir in die Welt hineinschauen, so ist das bei vielen eigentlich gleichgültig. Sie leben lieber ohne Gott, ohne Liebe, ohne Gnade und haben tausend Gründe, warum sie dann auf den Willen Gottes nicht eingehen können. Ja, weil das und das und das. Und Gott möchte nicht nur, dass wir gerettet werden, sondern dass andere auch durch uns gerettet werden. Dass wir die Botschaft seiner Liebe und Rettung weitergeben. Sozusagen ein Kanal sind. Und Gott hat die Rettung der Seelen am Kreuz ja für alle vollbracht. Nicht nur für uns, sondern für alle Menschen. Er will ja allen helfen. Und Gott schmerzt es aber, wenn Menschen bei ihren törichten und trotzigen gegen Gott bleiben. Gott aber arbeitet an uns mit einer ganz großen Geduld und er lässt uns nichts unversucht, mit uns zu reden. Auf verschiedene Art und Weise will er mit uns reden. Und wir sehen hier in unserem Text, Gott will Jona gebrauchen, um eine Erweckung in Ninive zu schenken. Etwas Wunderbares. Und es war nicht das erste Mal, dass Jona einen Auftrag von Gott bekam. Und Jona hatte ein Ohr für Gott, sonst hätte er ja später diesen Auftrag ja nicht ausgeführt. Aber bei diesem neuen Auftrag, da versagte Jona. Da versagte er. Er floh, anstatt nach Osten zu gehen, wo Gott ihn gebrauchen wollte, ging er nach Westen, nach Spanien. Warum floh er? Warum folgte er Gott nicht? Es gefiel ihm nicht, dass er als Jude zu dem Heiden gehen sollte und er sollte Ninive Gericht ankündigen und Gott will ihnen dann ja vielleicht doch Gnade schenken und das Gericht wird wieder aufgelassen. Nein, das will er nicht. Ist das nicht ein Bild vieler Menschen auch heute in unserer Zeit auf der Flucht vor Gott? Gibt es ein Glück auf Erden, wenn man Gottes Wege und Liebe absagen oder abstoßen will? Ich will nichts von ihm. Und als Jona an die Küste kam, in die Hafenstadt Jaffa, heute Jaffa genannt, da war gerade ein Schiff, das nach Tarsich nach Spanien fuhr. Und Jona dachte, da fahre ich mit und bezahlte das Fahrgeld, was er zu zahlen hatte. Es ließe sich etwas kosten, diese Fahrt. Er ließ sich was kosten. Heute sagen viele Christen, ja, ein Christsein, das kostet mir eigentlich zu viel. Und kommen mit aller möglichen Ausreden. Gewiss, es kostet zum Beispiel Überwindung und so weiter, ein Christ zu sein. Aber es kostet viel mehr, kein Christ zu sein. Und wir müssen bedenken, dass wir kein ewiges Leben beim Vater im Himmel haben, wenn wir ohne Gott leben. Gott wird dann sagen, ich kenne dich nicht. Du wolltest ja keinen Kontakt mit mir. Hast meine Worte, meine Liebe verschmäht. Ich wollte dir helfen. Ich wollte dich retten, dich tragen und lieben. aber du wolltest es ja nicht. Mein Rufen nach dir war eigentlich vergebens. Ich habe dir eine Chance gegeben, aber du wolltest nicht. Und jetzt war Jona auf dem Schiff und fuhr aufs Meer hinaus. Da kam ein großer Sturm und trieb das Schiff hin und her, und die Seemänner, die fürchteten sich. Sehr logisch, wenn so ein Wind geht, da haben sie Angst. Ein Sturm war es, den sie so stark noch nie erlebt hatten. Und da lesen wir, da riefen sie ihre Götter an. Wo kam dieser Sturm plötzlich her? Keiner ahnte, dass ein solcher Sturm eigentlich einmal kommen wird. Aber den hat Gott geschickt. Den hat Gott geschickt. Er weiß, in der guten Nachricht heißt es in der Übersetzung Psalm 104,4, der Sturm ist dein Bote und das Feuer dein Gehilfe. Und so können wir sehen, dass Gott auch diese Dinge gebraucht, um mit den Menschen zu reden. Sie dienen zur Rettung oder aber auch oft zum Gericht. Und Jona will vor Gott fliehen, aber Gott will ihn ja gebrauchen. Und deshalb schickte er diesen Sturm, um den flüchtigen Jona zurückzubringen zum Auftrag, den er ihm eigentlich gegeben hat. Wie oft muss Gott uns Boten schicken? Und wir sagen dann, ja, es war halt das Schicksal, was über uns gekommen ist. Es war Zufall oder es war vielleicht eine Strafe, dass dies und jenes kam. Aber bei Gott ist das ein Reden zu uns. Ein Reden, da will er was sagen zu uns. Es war und ist Gottes Liebe immer wieder zu uns, weil er uns wieder auf rechten Weg bringen will. Und was für ein Fehler war dies von Jona? Und wie kann man vor Gott fliehen? Nein, kann man nicht fliehen. Der Psalmist im Psalm 139 sagt, wohin soll ich fliehen? Wohin soll ich fliehen? Bin ich in der Morgenröte, überall bist du da. Vor Gott kann man nicht fliehen. Aber es gibt noch Menschen, die das nicht glauben wollen. Sie versuchen, was eigentlich unmöglich ist. Und wissen nicht, dass sie ihren eigenen Glück dann davonlaufen, wenn sie Gott entfliehen wollen. Und wir fragen uns, gibt es ein Glück auf Erden, wenn man auf der Flucht vor Gott ist? Gibt es ein Glück? Nein. Es gibt kein zufriedenes Leben ohne Gott. Aber Gott will uns gerade oft in den Stürmen der Zeit unser Leben zu ihm zurückholen. Er will uns segnen, er will uns durchtragen, er will mit uns reden. Und dann lesen wir weiter und Jona schlief. Er schlief im Schiff drinnen, obwohl es draußen gestürmt hat. Und wir fragen uns so, wie kann man bei solchen Stürmen eigentlich schlafen? Wie kann man das? Ja, das kann man. Schauen wir auf die vielen Menschen um uns herum. Was für Stürme des Lebens sind schon oft über sie gebraust und sie wollen nicht begreifen, dass sie noch auf falschem Wege sich befinden, dass sie umkehren sollen. Sie müssen für das Wort Gottes aufgeweckt werden. Sie schlafen noch, obwohl sie sehen könnten, dass Gott da ist. Und die Seemänner, die fürchteten sich, ja, und sie beteten zu ihren Göttern und schrien um Hilfe. Aber da fehlt ja noch einer. Das sind die Seemänner hier, aber wo ist der Jude, den sie in Jaffa an Bord genommen haben? Der ist nicht hier bei ihnen. Vielleicht kann der uns helfen und will die Juden ja behaupten, einen lebendigen Gott zu haben. Ja, vielleicht kann er da helfen. Vielleicht erbarmt er sich auch über uns. Dieser Gott der Juden. Und da ging der Schiffsherr hinunter in seine Kajüte und weckte den schlafenden Jona und sagte, rufe deinen Gott an, der soll uns helfen. Der soll uns helfen. Und da ist wieder der Unterschied zwischen lebendigem Gott und dem Gott, den die anderen angebetet haben. Aber es gibt nur einen Gott, den wir anbeten können, der auf uns hört. Und meine Lieben, so liegen viele Menschen noch im Schlaf und es gibt verschiedenartige Arten von Schlaf. Es gibt einen Sündenschlaf, habe ich mal gehört, wo man gerne in der Sünde dahin schlummert, weil es ja so schön ist, darin zu bleiben. Und es gibt einen sogenannten Kirchenschlaf. Ich bin ja eh getauft und konfirmiert. Ich gehe ja eh hin und da in die Kirche. Ich habe meine religiösen Pflichten ja eh immer erfüllt. Man sollte ja nichts übertreiben. Und diese Menschen sollen wir wachrütteln und sagen, das alleine genügt nicht. Du musst auch mit deinem Herzen zu Gott kommen. Du musst mit dem Herzen bei Gott sein und ihn in dein gleichgültiges Herz hineinlassen. Du musst mit ganzer Sache ein Christ sein und nicht nur mit halber Sache dich zufrieden geben. Und wer im Sündenschlaf liegt, der denkt, ist das denn Sünde, wenn ich mein Leben voll genieße mit all dem, was mir die Welt bietet? Ich brauche die Kirche ja nicht, ich bin ja nur einmal jung. Aber man denkt nicht, dass man auf einem Weg ist, wo, wie schon so viele, Schiffbruch erleiden, wo sie fast untergehen, wo keine Hilfe da ist. Hilfe wäre vielleicht da, aber sie nehmen es nicht an. Das heißt, ohne Gott weiterkommen will, das geht einfach nicht. Kein Segen, keine Hilfe, kein ewiges Leben, kein Zuhause beim Vater im Himmel. Und die Bibel sagt, wenn du die Sünde lässt, so kann dir geholfen werden. Oder wache auf, der du schläfst. Wache auf. Es muss ein Aufwachen geben bei jedem Einzelnen. Nur so kann man ein Zeugnis für andere sein. Paulus reiste dann später auf denselben Meer als ein Gefangener und doch als ein Mann Gottes. Auch da kam ein Sturm auf und er sprach dem anderen ihr Mut zu. Er sprach ihnen Mut zu. Ein Mann Gottes kann zum Segen für seine Umgebung sein, auch in Stürmen der Zeit. Da sehen wir den Unterschied wieder. Wenn etwas schief geht in unserem Leben, so fragen wir oft nach dem Grund, warum dies oder jenes passiert oder gekommen ist. Warum muss das sein? Warum gerade ich? Und so haben sie vielleicht auch die Matrosen gefragt, warum so plötzlich so ein Sturm aufgekommen ist. Warum so stark, so gefährlich? Und sie losten, wer oder was daran schuld sein konnte. Und das Los fiel auf Jonas. Oft einmal besteht wirklich in unseren Handeln ein eigenes Verschulden. So mancher Sturm, der durch unser Leben braust, dafür sind wir oft durch Sünde und so weiter selber schuld. Wir wollen sie nicht zugeben, nicht darüber reden und kommen seelisch dann immer tiefer in einen inneren Sturm und in Probleme hinein. Wir fragen uns dann oft, warum hilft mir Gott nicht? Warum lässt er mich in dieser Lage allein? Die Bibel sagt aber uns ganz klar, weil du deine Sünden noch nicht bereinigt hast und weil du noch auf falschen Wege bist, weil du sie noch nicht aufgeräumt hast, die Sünden, und nicht gelassen hast. Weil wir oft noch da drinnen wiegen uns und sagen, oh, ich sehe es so gut. Weil du vom Reden Gottes zu dir nichts wissen wolltest. Ist auch oft einmal. Aber Gott ist ein heiliger Gott, aber auch ein Gott der Liebe, der uns immer wieder helfen will. Er will unsere Sünden und Schuld zum Bewusstsein bringen. Und deshalb lässt er oft Stürme auch über unser Leben dahin brausen. Wir sollen zugeben, ja, ich habe gesündigt. Ich gehe im Moment gerade den falschen Weg, nicht den ich eigentlich gehen sollte. Ich weiß oft, wo ich gehen sollte, aber ich will nicht. Ich gehe diesen, den ich will. Und auch der verlorene Sohn aus Lukas 15, der gab zu, ja, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Auch er hat zugegeben. Und dann kehrte er wieder zum Vater zurück. Auch für Jona gab es da kein Entrinnen mehr. Er musste zugeben, dass er vor Gott flüchtete, dass er weg ist von Gott. Er sagt, ich fürchte dem Herrn. Aber wenn er ihn wirklich gefürchtet hätte, so wäre er nicht vor ihm geflohen. Warum hast du das getan? Fragten ihn die Seeleute. Und darauf hatte Jona keine Antwort. Ich habe das eigentlich nicht wollen. Das wäre die richtige Antwort gewesen. Aber es ist furchtbar, wenn man seine Sünde geheim halten will und sie dann doch offenbart werden können. Dass sie aufgedeckt werden können. Oh, jetzt wissen es alle. Oh, ich war falsch dran. Ja, jetzt bin ich aufgedeckt. Und jeder weiß, dass, was ich falsch gemacht habe oder gelogen habe. Oder wie fühlt man sich dann dabei, wenn man erwischt wird? Wie hatte sich David gefühlt, als seine Sünden ihm mit Bathseba oder mit Nathans zugegeben musste? Der erste Schritt zur Vergebung ist immer ein offenes Bekenntnis. Als die Matrosen Jonathan fragten, was sollen wir tun, sagte er, werft mich ins Wasser, werft mich hinein. Und zwei Punkte, meine Lieben, spricht er da in dieser Situation, in der er da drinnen stand. Erstens, er gibt zu, ich bin des Todes schuldig, ich habe gegen Gott gesündigt, ich bin schuld, dass ihr alle in große Gefahr gekommen seid. Ich bin es, dass ihr alle fast zu Tode gekommen werdet. Und zu solch einem Bekenntnis muss jeder einmal kommen. Ich kann mit meiner Schuld vor Gott nicht weglaufen. Ich brauche Gott, der ja mein Leben leitet und lenken will. Ohne ihn bin ich da hilflos. Und das zweite Bekenntnis darin war, welches Vorbild bin ich? Durch mich kam diese Gefahr für uns. Aber durch mich, da könnten sie auch wieder neuen Mut und Zuversicht haben. Sie können wieder neuen Mut haben, wenn ich ihnen Mut zuspreche. Welches Vorbild sind wir für die Welt, für die Freunde, für unsere Umgebung? Wenn man einen Stein ins Wasser wirft, so sieht man die ersten Kreise, wie sie da herumlaufen und die das Wasser dann durch diese Steine da aufwühlen und ziehen. Und sie werden immer weiter, immer weiter. Und dann können wir sie auf einmal nicht mehr sehen, weil sie immer größer werden und immer weiter weggehen. Und so geht es auch mit unseren Taten und Worten. Den nächsten Wirkungen, die sehen wir. Aber was weiter daraus wird, erkennen wir nicht mehr. Und sie können gute Spuren für andere sein, aber auch negative Spuren, die wir hinterlassen. Es können gute oder schlechte sein. Wir brauchen die Gemeinschaft mit Gott, damit wir ein gutes, echtes Zeugnis für ihn sein können. Und dann versuchen die Matrosen mit allen möglichen Dingen das Schiff zu retten, damit sie Jonah nicht ins Wasser werfen müssen. Aber alles Bemühen ist vergebens. Da erkennen sie, dass anders es nicht geht, als Jonas hineinzuschmeißen. Ich kann mir vorstellen, was die sich gefühlt haben, dass sie das ja tun sollten. Sie bitten ihn noch, dass er ihnen dies nicht zurechnete, aber sie sehen keinen anderen Ausweg aus ihrer Lage und werfen ihn dann ins Wasser. Und der Sturm plötzlich legt er sich. Er hört auf zu toben, das Wasser wird ruhig und vielleicht auch ihre Herzen werden ruhiger. Und da erkannten sie, dass Gott darin, in dieser Situation, zu ihnen geredet hat und sie lobten ihn. Da erkennen sie Gott, dass sie nicht von Menschenhände was gemacht, sondern da hat Gott gemacht, dass die Wogen schweigen. Und ebenso wie diese Matrosen macht es auch viele Christen. Sie haben ganz deutlich erkannt, das ist etwas in meinem Lebensschiff, das heraus muss. So wie die Matrosen einige Sachen weggeworfen haben, damit das Schiff leichter wird, so können auch wir prüfen, was wir weg herausgeben müssen aus unseren Herzen. Dinge, die Gott nicht gefallen, oder noch eine Sünde, eine falsche Lebensgewohnheit, ein Nein gegen Gott. Und das bringt mich um den Frieden. Da sehe ich, dass man sinkt. Sie kommen innerlich dann nicht zur Ruhe. Sie wissen, ich soll es lassen, es bereinigen, zugeben. Aber sie können sich dazu nicht entschließen, weil es ihnen sogar noch Freude macht, so zu leben. aber den Frieden im Herzen, den suchen sie Gott, suchen sie nicht bei Gott. Aber wie wir sehen, Gott lässt Jona wohl ins Meer hineinsinken, aber nicht ertrinken. Nicht ertrinken. Er schickt einen Fisch, und das ist der Fisch, habe ich gelesen einmal, der größte Fisch, 70 Fuß lang, es ist der Rhinodon, heißt er, der ihn von dem Ertrinken retten sollte. Er sieht im ersten Moment gar nichts nach Rettung aus. Er ist ja noch im Bauch des Fisches drin. Auch wir halten oft etwas Negatives, eine Handlung, ein Gericht oder Strafe Gottes, was aber in Wirklichkeit nur ein Mittel zu unserer Rettung und zur Umkehr ist. Gott hat Mittel und Wege genug, um wieder zu helfen und auf die richtige Bahn uns zu bringen. Er kann Wunder wirken, genauso wie er da das Wunder gewirkt hat. Und wenn wir in unserem Leben so nachdenken, wie viele Wunder er schon an uns getan hat, ohne dass wir sie beachtet haben oder dafür gedankt haben, da können wir nur staunen. Prüfen wir uns einmal, wo wir durch Schwierigkeiten gegangen sind, wo wir durch Gefahren gegangen sind. Denken wir ans Autofahren und an vieles andere. Gott ist da. Und wir lesen, Jona betete zu Gott im Bauch des Fisches. Vorher floh er vor Gott und jetzt betet er zu Gott. Und diese Situation, dieses Erlebnis, das er jetzt durchmachen musste, das war der Wendepunkt in seinem Leben. Und die können wir wieder in vier Worte zusammenfassen. Ich schrie, aber du. Wo eine Seele zu Gott schreit, da hört der Vater im Himmel. Und Gott hört unser Schreien und Rufen nach ihm und reagiert zu seiner Zeit auch darauf. Ich schrie, aber er lässt uns in der Not nie im Stich. Aber wir müssen unsere innere Not ihm auch sagen und zugeben. Und dann lesen wir dieses wunderbare Wort, aber du. Jona sagt, du hast mein Leben aus dem Verderben geführt. Er steckt noch im Bauch des Fisches, aber im Glauben ist er in seiner Rettungsgewissheit. Er zweifelt nicht mehr an seiner Rettung und sagte, du hast mich herausgeführt. Du wirst es tun. Und ja, so gewiss ist die Hilfe für jeden, der aus der Not seiner Sünde heraus dann Gott anruft. Dann kommt noch ein wichtiges Wort. Ich will dir Dank opfern, mein Gelübde will ich bezahlen. Das heißt, von jetzt an soll mein Leben ganz Gott gehören. Diese Freude über diese zuversichtliche Gnade ist so groß, dass er ganz vergisst, dass er ja noch im Bauch vom Fisch drinnen ist. Aber das macht ihm gar nichts. Der Herr will ihm jetzt helfen. Und ich will dem Herrn mein Leben geben. Ich will diese Entscheidung, die er da gebracht hatte, da fing für ihn ein neues Leben an. Der Fisch spie ihn aus seinem Körper aufs Land und Gott schickte und gebrauchte ihn dann als Bußprediger für Ninive, wo er seinen Dienst durch eine große Erweckung hat tun können. Da sehen wir, da ist er ein Segen geworden. Vorher geflohen, er glaubte, er könnte seine Wege gehen, aber jetzt ist er gesegnet. Und deshalb sollen auch wir sagen, in welcher Lage wir uns auch befinden, ich will, dass mein Leben ganz Gott gehört und er kann und will mir für andere zu einem Zeugnis machen und mich in seinen Dienst gebrauchen. Wir können nur sagen, hier bin ich, Herr, sende mich. Und das wollen wir mitnehmen für unsere neue Woche. Amen. Amen.